Die Absicht des Romanciers ist es, die Fantasien seiner Leser zu befriedigen, indem er vor ihnen das Innenleben der Figuren entwickelt. Je erfolgreicher er als Schriftsteller wird, umso intensiver kann er eine weitere persönliche Sehnsucht realisieren. Sie besteht in dem Wunsch, so viel und so oft wie möglich zu reisen und unterwegs zu sein. In den frühen 1870er Jahren überquert er jährlich mehrere Male den Atlantik und streift kreuz und quer durch Europa, bis langsam der Entschluss in ihm reif wird, in der alten Welt zu leben.
Dort ist meine Arbeit. Und mit dieser gewaltigen neuen Welt, da weiß ich nichts anzufangen. Beides kann man nicht haben. Man muss wählen. Meine Wahl ist die alte Welt. Meine Wahl, mein Wunsch, mein Leben.
1876 wählt Henry James London zu seinem Wohnort und als Sprungbrett auf den europäischen Kontinent. Im West End, Bolton Street, Ecke Piccadilly, findet er eine Wohnung. 10 Jahre später mietet er in Kensington ein geräumiges Apartment, das seinen gewachsenen, repräsentativen Ansprüchen genügt. Von London aus zieht es ihn immer wieder gen Italien, nach Venedig, Florenz und Rom. Seine Bücher entstehen aus den Fortsetzungsromanen für englischsprachige Monatsblätter auf beiden Seiten des Atlantiks. Schnell entwickelt er sich zum Meister des Genres. Zum Beispiel in seinem ersten Roman Roderick Hudson, dessen Folgen im Januar 1875 erscheinen. Mit seinem Titelhelden, einem in Rom lebenden Bildhauer, der vor einer Frau aus den Vereinigten Staaten floh, verbindet er eine Wunschbiografie. Der Erzähler Roland Mallet bleibt dem Künstler wie ein Double oder Schatten auf den Fersen. Er verfolgt das Schicksal des Bildhauers, das durch die Leidenschaft für eine verführerische Frau fatale Züge annimmt. Die nächsten Romane, Der Amerikaner und Die Europäer, verfahren nach ähnlichem Muster in der Erzählweise. Seine Reiseberichte publiziert er unter dem Titel Transatlantische Skizzen. Er beherrscht das Handwerk des Schreibens inzwischen in seiner ganzen Bandbreite. Woran es ihm mangelt, ist, den alltäglichen Sensationen gebührend Raum zu geben. In einem Notebook, das er anlegt, reflektiert er seine Arbeitsweise.
Jetzt, da ich älter werde, da ich mehr Zeit habe, meine Arbeit nicht mehr so auf mir lastet und ich mit viel mehr Muße schreiben kann, sollte ich mich eigentlich bemühen, in gewissem Umfang flüchtige Eindrücke all dessen aufzuzeichnen, was kommt und geht, was ich sehe, fühle und beobachte. Etwas vom Leben einfangen und festhalten. Eben das möchte ich.
In dem Roman »Bildnis einer Dame«, dessen Protagonistin Isabel Archer wir bereits kennenlernten, kommt er dem Ziel einer Erzählkunst nahe, die sich dem fliehenden Leben öffnen, zugleich spontan und präzise schreiben will. Der Frauenroman entwickelt die Psychologie der selbstbewussten Amerikanerin Isabel, die nach Europa geht und hofft, mit ihrem ererbten Vermögen unabhängig leben zu können. Schon bald lässt sie sich zur Ehe mit einem Mann hinreißen, der sie betört, sich aber als intrigant erweist. Der Roman durchleuchtet Isabels komplexe Gefühlslagen, die zwischen Unschuld und Moral hin und her springen. Über das Ende des Romans, das er bewusst offen lässt, schreibt der Autor:
Die Kritik wird sich natürlich darauf richten, dass es kein richtiges Ende gibt, dass ich die Heldin nicht bis ans Ende begleitet habe, dass ich sie in der Luft hängen ließ. Das stimmt und stimmt auch wieder nicht. Alles wird nie erzählt. Man kann nur nehmen, was sich zusammenfügt.
Das Bildnis einer Dame wird von der Kritik sofort als Meisterwerk erkannt und ist sogar ein finanzieller Erfolg, so dass er einem Freund schreiben kann:
Jetzt bin ich Literat durch und durch. Beten Sie für mich, dass mein Ruhm nicht verblasst.
Als er das Bildnis in Florenz im Frühling 1880 zu schreiben beginnt, ist Henry James zum ersten Mal Constance Fenimore Woolson begegnet, einer Enkelin des Urvaters der nordamerikanischen Literatur, James Fenimore Cooper. Die Autorin, die seit 1879 ebenfalls in Europa lebt, erreicht mit ihren Romanen eine breite Leserschaft in den Vereinigten Staaten. Zwischen den literarisch Gleichgesinnten entwickelt sich eine komplizierte Beziehung. Über viele Jahre und Stationen changiert sie zwischen Freundschaft und Liebschaft. Später wird Henry James die Briefe und Dokumente über ihr angespanntes Verhältnis vollständig vernichten. Sporadisch finden sich Hinweise in einem Brief der Schwester Alice an den Bruder Willie.
Harry ist irgendwo auf dem Kontinent und flirtet mit Constance.
Ungleich direkter heißt es in einem Brief von Alice, die das Liebesverhältnis argwöhnisch beobachtet, an die vertraute Tante Kate einen Monat später:
Harry treibt sich irgendwo auf dem Kontinent herum, mit einer Sie-Erzählerin. Als ich Einwände erhob, erzählte er mir, er denke, es handele sich um einen harmlosen Exzess.
Mit dem Selbstmord von Fenimore Woolson am 25. Januar 1894 findet ihr Verhältnis zu Henry James ein tragisches Ende. Unter Depressionen leidend springt die Autorin in Venedig aus dem obersten Stock der Casa Semitecolo in den Tod. Auf ihren ausdrücklichen Wunsch hin wird sie auf dem protestantischen Friedhof in Rom beigesetzt. Hier hatte Henry James das amerikanische Mädchen Daisy Miller, die Heldin seiner gleichnamigen Erzählung, einst beerdigen lassen. Kryptische Spuren der Beziehung zu Fenimore finden sich in seinen Werken. Der Roman »Die tragische Muse« entsteht in einem Hotelzimmer in Genf, während die ganze Zeit über Fenimore im benachbarten Hotel logiert. Beide schreiben an ihren Werken und sehen sich täglich. Parallel schildert die tragische Muse die biografischen Konflikte eines Malers und einer Schauspielerin. Beide Künstler sind bereit, sich ihrer Berufung zu stellen und gleichzeitig in Liebschaften verstrickt, aus denen sie sich zu lösen suchen. Es gelingt ihnen nicht, ein haltbares Band zwischen sich zu knüpfen. Beim Verwischen von Spuren des Erlebten verfährt Henry James mit diskretem Raffinement. Das zeigt sich in der Erzählung »Der Altar der Toten«, in der er der Trauer über den Verlust von Fenimore Ausdruck verleiht. Im Notebook skizziert er die Struktur.
Der Kern der Geschichte ist ganz einfach sein Gefühl, dass sein Altar, den er liebt und pflegt, nicht vollkommen ist, dass er das nicht sein und nicht werden kann, bis seine eigene Kerze dort brennen wird. Es beginnt für ihn mit dem Tod seiner Mutter oder jedenfalls eines treuen Freundes. In seiner Verlassenheit verirrt er sich in eine katholische Kirche. Er sitzt in der Dämmerung eines Winternachmittags vor einem erleuchteten Altar und der Trost und Frieden tun ihm wohl. Im Ausland oder in London sieht er eine alte Frau eine Kerze kaufen, für einen ihrer armen Toten. Und das gibt ihm den Gedanken, den Wink. Er entdeckt einen dunklen und vernachlässigten Seitenaltar der Kirche und er trifft eine Vereinbarung, dass er gegen eine Geldsumme ein paar ewige Kerzen dort aufstellen darf.
In erzählten Welten bringt Henry James geschickt eigene Eindrücke und Erlebnisse unter. Die ewigen Kerzen, Die Zeichen der Trauer haben Entsprechungen in anderen Texten. Mit versteckten Anspielungen deutet der Autor sein Empfinden an. Indem er die Korrespondenzen erzählerisch verpackt, bewahrt er sie vor dem Vergessen. Seine Erzählkunst bringt es in dieser Technik des bewahrenden Verbergens zu wahrer Meisterschaft. Das genügt ihm jedoch keineswegs. Schon lange träumt Henry James davon, sich als Dramatiker hervorzutun und erstellt dramatische Fassungen seiner Romane für die Bühne. Schließlich schreibt er ein Theaterstück, das im St. James Theatre im Herzen von London zur Aufführung gelangt. Aber die Komödie mit dem Titel Guy d'Homville wird bei der Uraufführung vom Publikum ausgebuht und ausgepfiffen. Er muss sich eingestehen, dass sein Erzählstil fürs Theater nicht taugt. Perfekte Dialoge zu schreiben genügt nicht, um ein Schauspiel zu erfassen. Dramatische Effekte entstehen, wo psychische Kräfte auf die Außenwelt treffen. Seine Prosa verfährt umgekehrt. Sie verlegt und verbirgt die Erlebnisse in Innenwelten. Er notiert sich:
Ich nehme meine eigene alte Feder wieder auf. Die Feder meiner unvergesslichen Anstrengungen und heiligen Kämpfe. Mir brauche ich heute mehr nicht zu sagen. Weit, reich und hoch liegt die Zukunft noch vor mir. Ich weiß nun wirklich, dass ich mein Lebenswerk schaffen kann. Und ich werde es schaffen. Ich muss mich nur meinen Problemen stellen. Doch alles ist unbeschreiblich, zu tief und rein für jedes Wort. Lass es ruhen, von heiligem Schweigen bedeckt.
Nach dem Tod von Fenimore und seinem Scheitern als Dramatiker setzt Mitte der 1890er Jahre einen Umschwung im Leben von Henry James ein. Aus London zieht es ihn nach East Sussex, wo er in Rye das Lamp House erwerben kann. Es handelt sich um einen roten Ziegelsteinbau aus dem 18. Jahrhundert, der in einem guten Zustand ist und von einem Garten eingefasst wird. Nach Jahrzehnten des Hin und Her über den Atlantik und durch Europa bezieht er ein Haus, das unverwechselbaren Charme besitzt und ihm entspricht. Den Hausstand komplettieren eine Köchin und ein Butler. Eine weitere, elementare Veränderung hängt mit dem Handwerk des Schreibens zusammen. Aufgrund schmerzhafter Sehnenscheidenentzündungen kann er nach 30 Jahren nicht mehr wie gewohnt mit der Hand und einer Feder schreiben. Er sieht sich gezwungen, einen Sekretär einzustellen, dem er Bücher und Briefe diktiert. Als Werk des Übergangs vom Schreiben mit der Hand zum Diktat darf der Roman What Maisie Knew aus dem Jahr 1897 gelten. Maisie ist ein Scheidungskind, das abwechselnd die Zeit zwischen Mutter und Vater verbringt. Die kindliche Existenz sieht sich in eine unwirkliche Erwachsenenwelt verstrickt. Die Schriftstellerin Marguerite Yourcenar, die Maisie in die französische Sprache übersetzt hat, schildert die Titelheldin, wie sie zwischen Kindheit und Jugend schwebt.
Wir werden nie genau erfahren, ob sie auf den letzten Seiten des Buchs 8 oder 12 Jahre ist. Dieses Persönchen ist im Grunde nur ein Katalysator oder ein Prisma. Dieses elegante, von ihrer Gouvernante sorgfältig frisierte und angekleidete viktorianische Mädchen führt Reden, die durch ihre Untertreibungen anstößig wirken, und liefert kokette Wortgefechte, wobei es die Arglosigkeit eines Cherubs von Raphael wahrt. Einige der Szenen zwischen dem Kind und Mrs. Wicks oder zwischen der Kleinen und Sir Claude sind schlechthin unmöglich. Und doch spüren wir genau, dass in ihnen die Poesie des Romans und eine tiefe und zwanghafte Realität liegen.
Als seinen ersten Sekretär stellt Henry James, James McAlpine, einen sympathischen Schotten ein. Dieser arbeitet mit den neuesten Maschinen der nordamerikanischen Maschinenbaufirma Remington, die ihre Produktion von Revolvern und Gewehren auf die Entwicklung von maschinellen Schreibgeräten erweiterte. Die mechanische Schreibmaschine erzeugt während des Diktats ein ungewöhnlich lautes Klappern. Die erste Novelle, die er seinem neuen Sekretär diktiert, heißt »Im Käfig«. Der Geräuschpegel der Schreibmaschine fließt direkt in die Handlung mit ein, die in einem Telegrafenamt angesiedelt ist. Die Heldin, eine namenlose Telegrafistin, findet sich im Käfig ihres Schalters tagtäglich über Lese- und Entzifferungsarbeiten gebeugt.
Es war ihr schon frühzeitig der Gedanke gekommen, dass sie in ihrer Position, der einer jungen Person, die in der Eingeengtheit eines mit Draht vergitterten Holzverschlages das Leben eines Meerschweinchens oder einer Elster führte, eine große Anzahl von Menschen kannte, die sich selbst dieser Bekanntschaft nicht bewusst waren.
In ihrem ewig gleichen Alltag mischt sich die isolierte Telegrafistin in die geheimen Liebesbotschaften eines Kunden ein, in den sie sich selbst nach und nach verliebt. Als der Kunde wider Erwarten die in seinen Telegrammen umworbene Geliebte gewinnen kann und heiratet, bleibt die Frau im Kabinett allein zurück.
Schließlich wusste sie so vieles, dass sie ihre frühere Begabung für das einfache Erraten von Dingen ganz verloren hatte. Nun gab es keine Vermutungen und Spekulationen mehr. Die Wahrheit sprang ihr mitten ins Gesicht.
Die Novelle »Im Käfig« markiert einen Wendepunkt im erzählerischen Werk. Der Autor diktiert, das heißt, er lässt seinen Sekretär auf der Maschine für sich schreiben. Für die geleistete Arbeit muss er ihn bezahlen. Mehr denn je befindet er sich in Verhältnissen von Abhängigkeit, die ihn zwingen, durch Schreiben genügend Geld für sein Auskommen zu verdienen. Trotzdem ist er nicht bereit, sich seine Erzählkunst durch die konkreten Vorgaben beschneiden zu lassen. Im Gegenteil, sie steigern noch die Lust an der Fiktion. Eindeutig belegt das die Meisternovelle »The Turn of the Screw«, das Durchdrehen der Schraube, die direkt im Anschluss entsteht. Im Notebook erklärt er ihren Plot.
Notiere hier die Geistergeschichte, die der Erzbischof von Canterbury mir in Addington erzählt hat. Die Geschichte von den Kindern, Zahl und Alter unbestimmt, die man, wahrscheinlich nach dem Tod der Eltern, der Fürsorge von Dienstboten in einem alten Landhaus überlassen hat. Die schlechten und verdorbenen Dienstboten verführen und verderben die Kinder. Die Kinder sind unheimlich schlecht und voll Bosheit. Die Dienstboten sterben. Die Geschichte lässt offen, wodurch. Und ihre Gestalten kehren zurück, um das Haus und die Kinder heimzusuchen, denen sie zu winken scheinen, die sie über gefährliche Plätze und versunkene Gräben hinweg rufen und zu sich bitten, so dass die Kinder ins Verderben rennen, umkommen müssen, wenn sie gehorchen und in ihre Macht geraten. Solange die Kinder von ihnen ferngehalten werden, sind sie nicht verloren. Doch immer wieder versuchen diese bösen Geister, sie in ihre Gewalt zu bringen. Die Frage ist, ob die Kinder zu ihnen herüberkommen. Das alles, das Bild, die Geschichte, ist dunkel und unvollkommen. Doch spürt man eine seltsam grausige Wirkung darin. So viel ist klar, ein außenstehender Zuschauer, ein Beobachter muss die Geschichte erzählen.
Schon in der Skizze wird die geheime Lust des Verfassers am Grauen spürbar. Er setzt eine Folge von Eindrücken in Szene, die Leser im Ungewissen über das Schicksal seiner Figuren lassen und Empfindungen des Schreckens auslösen. Wie in der Novelle »Im Käfig« bildet eine namenlose Gestalt das Zentrum. Diesmal ist es die Erzählerin und Gouvernante der Kinder Flora und Miles. Sie ist eine Doppelgängerin der Erzieherin Mrs. Wicks in Macy. Mit theatralischen Effekten, die sie selbst erzeugt, beeinflusst sie ihre Zöglinge. Die einmal eingesetzte Schraube der Erzählung dreht und dreht sich, bis sie mit dem Tod des kleinen Miles in den Armen des Kindermädchens an ihr Ende stößt. Der Autor, neben seinem Sekretär an der Remington, schraubt an Möglichkeiten der Fiktion bis zu ihrem Anschlagpunkt. Er erlaubt sich alle Freiheiten des Fabulierens. Wie weit Leser oder Interpreten ihm folgen wollen oder können, das bleibt ihnen überlassen. Das Durchdrehen der Schraube, des Schreckens, mutet wie eine Erwiderung auf das Publikum an, das ihn vor einiger Zeit in London ausgebuht hat. Seither lautet sein Leitmotiv nämlich:
Mir ist eine interessante Niederlage ausgesprochen lieber als ein banaler Erfolg.
Auffällig viele Werke von Henry James kreisen um die Kindheit und die kindliche Unschuld. Marguerite Yourcenar, die französische Übersetzerin von Macy, bemerkte, wie die Erzählungen untergründig auf eine gesellschaftliche Situation reagieren.
Meisterwerke wie »Die Drehung der Schraube« oder »Macy« sind nur vor dem ziemlich unangenehmen Hintergrund einer Zivilisation möglich, in der die physische Liebe eo ipso zur Heimlichkeit tendiert und wo eine Gesellschaft, die der Kindheit jede sexuelle Kenntnis und mehr noch jede sexuelle Regung kategorisch abspricht, sich gegenüber der kindlichen Reinheit zu fast immer faden und manchmal äußerst fragwürdigen Ergüssen hinreißen lässt. In der Drehung der Schraube gerät das Thema der kindlichen Unschuld, die sich mit wonnelüsternen Dämonen ausliefert, zum Roman noir und zur Tragödie.
Im Lamp House in Rye führt Henry James seit Ende des 19. Jahrhunderts die zurückgezogene Existenz eines Schriftstellers, der sich eigenen Gesetzen der Kunst verschrieben hat. Seinen ersten Sekretär ersetzt er nach einiger Zeit durch die äußerst gewandte Mary Weld, eine vorzügliche Kennerin der englischen Literatur. Über viele Jahre wird sie zu seiner engen Mitarbeiterin, weil sie regen Anteil an seinem Schaffen nimmt. In ihren Erinnerungen schildert sie den Arbeitsalltag.
Henry James diktierte wunderbar. Er hatte eine melodische Stimme und schien es irgendwie immer zu spüren, wenn ich nicht mitkam. Das Geräusch der Schreibmaschine war für ihn wie die Begleitung des Sängers am Klavier.
So entstehen in rascher Folge umfangreiche Romane, die er zum ersten Mal nicht in Form von Fortsetzungen für Magazine drucken lässt. Er hat beschlossen, sie von Anfang an in Buchform zu gießen, weil seine alten Verleger sie reihenweise als zu melancholisch und zu elegisch empfinden. Der erste Roman in dieser Reihe mit dem Titel »Die Flügel einer Taube« unternimmt in der Tat eine Art epischer Trauerarbeit, wie sie Henry James schon länger vorschwebte. Die Figuren eines Liebesdreiecks, zwei Frauen und ein Mann, bewegen sich auf Schauplätzen zwischen London und Venedig und sind in ein Existenzdrama verstrickt. Im Nachwort zum Roman skizziert er seine erzählerische Idee.
Es handelt sich, auf das Wesentliche reduziert, um die Idee, dass ein junger Mensch sich seiner großen Lebensfähigkeit bewusst ist, aber schon früh vom Schicksal geschlagen und dem Untergang geweiht dazu verurteilt ist, nach kurzem Aufschub zu sterben, während er zur selben Zeit die Welt über alles liebt. Dass dieser junge Mensch obendrein von seinem Untergang weiß und sich leidenschaftlich danach sehnt, vor dem Ende dennoch so viele der zarteren Empfindungen wie möglich aufzubringen und auf diese Weise, wenn auch nur unvollkommen und für kurze Zeit, das Gefühl zu gewinnen, wirklich gelebt zu haben.
Mit dem Existenzdrama von Merton Dancher, eines bettelarmen jungen Mannes, verknüpft der Erzähler das Schicksal der reichen amerikanischen Erbin Millie Thiel, die sich in ihn verliebt. Ihre Gestalt trägt erneut Züge der Cousine Minnie Temple und der einstigen Geliebten Fenimore Wilson. Henry James verleiht seiner Trauer über den Verlust der beiden Frauen Ausdruck und setzt ihnen auf versteckte Weise ein Denkmal.
Es versteht sich von selbst, dass die Heldin von Die Flügel der Taube über eine große und ganz besondere Freiheit verfügt. Dass sie frei ist, zu schätzen und an sich heranzuziehen, wen sie mag. Diese Freiheit stammt aus Quellen, die für eine vollkommene Unabhängigkeit günstiger sind als alle anderen Bedingungen der Welt. Und es wäre unsere Aufgabe, dies ganz speziell zum Ausdruck zu bringen. Im Geiste habe ich mir seit vielen Jahren einen bestimmten Typ von junger Amerikanerin vorgestellt, die mehr als irgendein anderes junges Mädchen die Erbin aller Zeiten war. Daraus ergab sich die Möglichkeit, eine solche Figur besonders erschütternd zu gestalten. Die Erbin aller Zeiten zu sein, nur um sich, je mehr man es erkannte, um sein Erbe betrogen zu sehen, das hieß, wie mir schien, diese Rolle so zu spielen.
Ein ganzes bewegtes Erzählerleben verfolgt Henry James das Bild der jungen und unabhängigen Amerikanerin, des amerikanischen Mädchens, das in der Lage ist, sein Begehren frei zu entfalten und zu äußern. In Millie Thiel, der Heldin von »Die Flügel der Taube« aus dem Jahr 1902, erkennen wir das Idealbild als »Erbin aller Zeiten« wieder. In anschließenden Romanwerken, in »Die Gesandten« und »Die goldene Schale«, experimentiert er weiter mit der Perspektive seiner Erzähler. Erneuert er das Gespür für Figuren und Handlungen. Seine Sekretärin erinnert sich.
Seine Sätze schienen sich über die Seiten auszubreiten, wie die wunderbare und wild wuchernde Architektur einer mittelalterlichen Stadt, und verliehen seinem Werk eine einsame Individualität.
Von der jungen Virginia Woolf stammt eine Momentaufnahme des alternden Schriftstellers. Im Brief an eine Freundin berichtet sie von einer Begegnung in den Sommerferien in Rye.
Heute haben wir mit Henry James und Mr. und Mrs. Protiro im Golfclub Tee getrunken. Henry James, seine Augen gleichen Glasmurmeln, starrte mich mit ausdruckslosem Blick an und er sagte:
Liebe Virginia, wie ich höre. Immerhin bist du ja die Tochter deines Vaters, sogar die Enkelin deines Großvaters. Der Nachfahre sozusagen eines ganzen Jahrhunderts, eines Jahrhunderts von Federkielen und Tintenfässern. Ja, wie ich höre, schreibst du.
Das sagte Henry James auf der Straße, während wir warteten. Ich kam mir vor wie eine zum Tode Verurteilte.
Für sein Auftreten in der Öffentlichkeit hat sich Henry James die Maskerade eines leicht vertrottelten älteren Herrn zugelegt. Porträts aus der Zeit zeigen ihn entsprechend als dandyhaften Junggesellen mit Zylinder, steifen Kragen und Spazierstock. Zeitzeugen berichten, dass er sich für seine Spaziergänge durch den kleinen Ort Rye und die Umgebung am Meer einen Dackel angeschafft habe. Er braucht diese Maske der Unnahbarkeit und Überheblichkeit. Sie soll ihn schützen und seine Verletzlichkeit verbergen, weil er sich in Ruhe seinem Werk widmen will. Seit Jahren überarbeitet er seine Erzählungen und Romane, bündelt sie in Einzelausgaben und stellt ihnen erläuternde Einleitungen voran. Als Vorbild hat er das 23 Bände umfassende französische Gesamtwerk von Balzac vor Augen. So entsteht die New York-Edition seiner Werke. Sie wird es am Ende, nach seinem Tod, auf 24 Bände bringen. Bereits zu Lebzeiten verleiht sie ihm in der englischsprachigen Welt den Rang eines Klassikers, obwohl ihre Absatzzahlen gering bleiben. Aber dieser Umstand löst bei ihm nur einen seiner unverwechselbaren sarkastischen Kommentare aus.
In meinem hohen Alter und nach meiner langen Karriere bleibe ich einfach gänzlich unrettbar unverkäuflich.
Mit seinem umfangreichen Werk, dessen ist sich Henry James gewiss, konnte er einlösen, was er sich einst am Beginn seiner Laufbahn vorgenommen hatte. In seinem Aufsatz über »Die Kunst des Romans« schrieb er schon im Jahr 1878 vorausschauend über seine Erfahrungen als Autor:
»Welche Art der Erfahrung ist gemeint? Wo beginnt sie und wo endet sie? Erfahrung ist nie begrenzt und nie abgeschlossen. Sie ist ein unermessliches Feingefühl, eine Art riesiges Spinnengewebe aus feinster Seide durchzieht schwebend die Kammern des Bewusstseins und fängt jedes in der Luft befindliche Teilchen in seinem Netz. Genau das ist die Atmosphäre des Geistes. Und wenn der Geist fantasievoll ist, nimmt er selbst die leisesten Andeutungen des Lebens auf, verwandelt er die bloßen Schwingungen der Luft in Offenbarungen. Deshalb, wenn ich zu einem Anfänger so bestimmt sagen würde, schreibe aus der Erfahrung und nur aus der Erfahrung, empfände ich dies eher als eine quälende Mahnung, wenn ich nicht sofort hinzufügen würde, versuche einer von den Menschen zu sein, die nichts gleichgültig lässt.
Das Geheimnis von Henry James liegt in dem Gefühl, das ihn als Autor kaum etwas je gleichgültig lässt. Diese Haltung kann sich auf Leser übertragen, denn seine Geschichten sind jedes Mal Proben aufs Exempel. Wie weit sind die Leser bereit und fähig, ihm zu folgen? Im letzten Lebensjahrzehnt tritt Henry James wieder in regen Austausch mit seinem Bruder. William ist als Vortragsreisender oft in Europa unterwegs. In seinem letzten Buch, Ein pluralistisches Universum, formuliert der radikale Empirist die zentralen Fragen seiner Philosophie.
Was sind Gedanken? Und was sind Dinge? Und wie sind sie verbunden? Was meinen wir, wenn wir von Wahrheit sprechen? Besteht eine Übereinkunft zwischen all diesen Tatsachen? Wie entsteht daraus die Vorstellung von Welt? Und könnte es nicht auch ganz anders sein?
In einem Brief aus dem Jahr 1907 charakterisiert William die deutlichen Unterschiede zwischen seiner philosophischen Sicht und dem literarischen Wirken von Henry.
Mein Ideal ist es, die Dinge in einem Satz so direkt und genau wie möglich auszudrücken und anschließend kein weiteres Wort mehr darüber zu verlieren. Dein Ideal hingegen ist es, aus dem Nichts heraus etwas zu evozieren, ohne es genau zu benennen. Du gibst erst auf, wenn du es in der Vorstellung des Lesers erreicht hast, dass die Umrisse eines soliden Gegenstandes mit vagen Vorstellungen von ihm verschwimmen.
Ganz offensichtlich klafft ein Riss zwischen Williams Empirismus und Henrys Erzählkunst. Der Philosoph besteht auf Genauigkeit und Perfektion, während der Romancier Unruhe und Unsicherheit favorisiert. Und doch gibt es einen geheimen Berührungspunkt zwischen ihnen. Beide fragen, warum und wie machen sich die Menschen ihre Fantasien und Vorstellungen von der Welt? Gegen Ende berühren sich in diesen Fragen die schöpferischen Intentionen der Brüder, die auf getrennten Wegen so lange unterwegs gewesen sind. Als William im Sommer 1910 stirbt, verliert Henry mehr als einen Bruder und Widerpart. In einem Brief an den Freund H.G. Wells würdigt er den ungewöhnlichen Menschen, dem er seit Kindesbeinen folgte und der sein Vorbild gewesen ist.
William brachte Licht ins Dunkel und schenkte mit Freigebigkeit Menschen seinen Geist und sein Vermögen. Über meinen persönlichen Verlust, über das Verlöschen seiner leuchtenden Erscheinung in meinem Leben von früh an, will ich mit Vorsatz nicht sprechen. Ich fühle mich verlassen und habe Angst wie ein alleingelassenes Kind. Aber er ist ein Besitz von wirklicher Größe, und ich werde mein Leben still auf ihm gründen bis ans Ende.
In den ihm verbleibenden Jahren wählt Henry James wieder London als seinen Lebensmittelpunkt. In Chelsea findet er eine passende Wohnung mit einem wunderbaren Blick auf die Themse. Im Sommer 1914 wirft ihn der Ausbruch des Ersten Weltkriegs aus der Bahn. Aus seiner Jugend hat er die Bilder des grausamen Sezessionskriegs in den Vereinigten Staaten noch vor Augen. Erneut steht die transatlantische Existenz vor bedrohlichen und ungeahnten Herausforderungen. Die folgenden Zeilen aus einem Brief an seine Nichte klingen wie ein Vermächtnis.
Ich hasse die amerikanische Einfachheit. Ich suche meinen Stolz im Auftürmen von Schwierigkeiten jeder Art. Wenn ich den Namen James auf eine andere, kompliziertere Art aussprechen könnte, wäre ich sehr geneigt, dies zu tun.
Als sein über alles geliebter Sommersitz, das Lamp House in Rye, für ihn unerreichbar wird, weil die Militärverwaltung die britische Küste für Ausländer zum Sperrgebiet erklärt, sieht er sich veranlasst, die englische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Am 1. Dezember 1915 erleidet er einen Schlaganfall. Danach diktiert er seiner letzten Sekretärin in einem wahnhaften Zustand lange Briefe, die er mit Napoleon signiert. 3 Monate später, am 28. Februar 1916, stirbt er in Gegenwart seiner Schwägerin Alice, die sich in der letzten Zeit intensiv um ihn gekümmert hat. Seine zahlreichen Londoner Freunde richten in der Old Church von Chelsea zu seinen Ehren einen würdigen Trauergottesdienst aus. Anschließend, mitten im Ersten Weltkrieg, wird die Urne mit seiner Asche in die Vereinigten Staaten transportiert und ebenfalls im Familiengrab auf dem Cambridge Cemetery am Charles River beigesetzt. Lamp House hat er frühzeitig Williams ältesten Sohn Henry vermacht. Als Jahrzehnte später Restauratoren das Haus in ein Museum verwandeln, finden sie in einem übersehenen Fach des Schreibzimmers einen Vierzeiler, dessen Verfasser unbekannt ist.
There'll be no algebra in heaven, nor learning dates and names, but only playing golden harps and reading Henry James. Im Himmel gibt es keine Algebra. Man lernt weder Daten noch Namen. Doch goldene Harfen spielen sie da und lesen Henry James.
Alles wird nie erzählt. Eine lange Nacht über Henry James und seine berühmte Familie. Von Manfred Bauschulte. Es sprachen Justine Hauer, Bernd Rehäuser, Edda Fischer, Paul Beck, Walter Gontermann und Frauke Pullmann. Ton und Technik Christoph Bette. Regie Burkhard Reinhardt. Redaktion Monika Künzel.